Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Wieder einmal begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, wenn es um das Buch des Propheten Jesaja geht. In der letzten Sendung habe ich Ihnen bereits eine Einführung in das Jesaja-Buch gegeben. Nun geht es um die ersten drei Verse. Der erste Schritt also auf einer Entdeckungsreise durch die 66 Kapitel des Jesaja-Buches. Das Buch des Propheten Jesaja ist eines der umfangreichsten Bücher der Bibel und manche Verse daraus zählen zu den bekanntesten Worten der Bibel. Was ist aber ein Prophet? Was können wir uns unter dieser Bezeichnung vorstellen? Ich erkläre diesen Begriff gern folgendermaßen. Ein Prophet ist ein Mensch, der von Gott Dinge gesagt bekommt, die er an die Menschen seiner Zeit weitergeben soll. Meistens sind es Dinge, die die Gegenwart betreffen, aber manchmal auch etwas, was in Zukunft geschehen wird. Ein wahrer Prophet gleicht einem guten Arzt. Ein Arzt diagnostiziert den entsprechenden Fall, verschreibt ein Heilmittel und weist den Patienten nachdrücklich auf die Folgen hin, wenn er das verschriebene Medikament nicht einnimmt. So ähnlich macht es auch ein Prophet. Wenn ein Prophet von Gott eine Vision bekommt und diese verkündigt, dann mit dem Ziel, die Menschen zu ermutigen, Gott heute, hier und jetzt zu gehorchen. Und das ist auch das Anliegen von Jesaja. In dieser Sendung werden wir uns lediglich die ersten drei Verse des Jesaja-Buches genauer ansehen, das immerhin aus 66 Kapiteln besteht. Die Verse 2 und 3 beschreiben den Anfang einer Szene in einem Gerichtssaal. Gott als Richter hat das Gericht einberufen und formuliert die Anklagen. Die Völker und Nationen sind eingeladen, diesem Gerichtsverfahren beizuwohnen und die Anklagen Gottes gegen Israel zu hören. Bevor wir uns den Inhalt dieser Verse genauer anschauen, möchte ich kurz einen Blick auf die Geschichte werfen und ein wenig die Zeit beschreiben, in der Jesaja gelebt hat. Jesaja lebte in einer sehr spannungsreichen Zeit. Es war in vielerlei Hinsicht eine Zeit der großen Umbrüche, ja, eine Zeit mit welterschütternden Ereignissen und verheerenden Katastrophen. Auch die soziale Ordnung war von diesen Umbrüchen betroffen. Eine neue Nation war im Norden von Israel groß geworden und war dabei, die Vorherrschaft in der Welt zu übernehmen. Assyrien. Die Assyrer waren vielleicht die brutalsten Krieger, die je auf dem Schlachtfeld waren, und diese Nation war jetzt dabei, die Weltherrschaft zu übernehmen. Das Südreich Juda war, wie man sich unschwer vorstellen kann, in einer sehr unsicheren Position. Die assyrische Armee stand mit 185.000 Männern vor den Toren Jerusalems. In dieser schrecklichen und verzweifelten Situation ging Hiskia in den Tempel, um sich im Gebet an Gott zu wenden. Und er kam aus dem Tempel mit einer unglaublichen Nachricht von Gott an das Volk Israel. Assyrien würde das Südreich Juda niemals einnehmen und die assyrische Armee würde die Straßen von Jerusalem niemals betreten. Sie würden durch keines der Tore Jerusalems, der Stadt des großen Königs, schreiten. Aber Gott war schon dabei, ein anderes Volk groß zu machen. Babylon, der goldene Kopf an den Ufern des Euphrats. Diese Nation würde Juda schließlich in die Gefangenschaft führen, wenn sich die Menschen in Juda Gott nicht zuwenden würden. Noch aber ist Gott dabei, Juda eine letzte Chance zur Umkehr zu geben. Um Gerechtigkeit in seiner Rechtssache walten zu lassen, hat Gott Juda zur Gerichtsverhandlung gerufen. Er hält vor Juda Gericht. Er gibt Juda die Gelegenheit, auf die Anklagen zu antworten, Gottes Urteil zu hören und sich ganz und gar auf sein gnädiges Urteil zu verlassen. Gott lädt auch uns, bildlich gesprochen, zu sich in den Gerichtssaal ein, damit wir sehen, ob er gerecht ist. Es erscheint mir auch für uns heute wichtig, uns einmal mit diesem Gericht Gottes und seinen Anklagen gegenüber Juda auseinanderzusetzen. Hier wird in einer sensationellen Szene Gott als Richter beschrieben. ein Bild von Gott, das uns in der heutigen Zeit nicht mehr geläufig ist. In unserem heutigen Denken haben wir Gott vom Richterstuhl verbannt. Wir haben ihn seiner Autorität entkleidet, seiner königlichen Vorrechte beraubt und ihm scheinbar seine Macht als moralischer Herrscher des Universums genommen. Gott wurde, bildlich gesprochen, von der Menschheit mit einem Schiff ans Ende der Welt verfrachtet und dann als überflüssige Last von Bord geworfen. Dabei ist Gott immer noch der moralische Herrscher seines Weltalls. Er sitzt immer noch auf dem Richterstuhl. Er hat noch nicht abgedankt. Er verurteilt immer noch die Sünde dieser Welt. Jesaja beschreibt in seinem Buch die Grundsätze, nach denen Gott die Nationen beurteilt. Ich möchte sie an dieser Stelle kurz zusammenfassen. Gott erhebt Nationen und er erniedrigt sie. Er macht Nationen groß und er macht sie klein. Gott hat manchen Nationen erlaubt, groß zu werden, und er hat Satan erlaubt, sie zu benutzen. Aber wenn es in Gottes Augen an der Zeit ist, dass bestimmte Nationen von der Bildfläche verschwinden, dann lässt er sie verschwinden, ungeachtet der Rolle des Satans. Wenn wir die Geschichte des jüdischen Volkes betrachten, dann sehen wir daran, dass Gott die Geschichte dieser Welt immer noch lenkt und leitet. Wenn wir denken, dass Gott irgendwo in Übersee weit weg ist, dann liegen wir damit völlig daneben. In meinem Denken taucht immer wieder dieser eine Satz aus dem Lied auf, das Mose und die Israeliten gesungen haben, nachdem sie durchs Rote Meer gezogen sind. Wir finden es im zweiten Buch Mose am Anfang von Kapitel 15. Dort heißt es in einer Zeile: Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Und diese Aussage stimmt, auch heute noch. Er wird niemals Kompromisse eingehen in Bezug auf die Sünde. Er wird niemals die weiße Flagge der Ergebung akzeptieren. Er geht unentwegt, unweigerlich und mit kompromissloser Wut gegen die Sünde vor. Aber es gibt Hoffnung für jeden Menschen, der, wie Jesaja sagen kann: In dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. So der erste Vers aus Kapitel 6 des Jesaja-Buches. Nach diesen einleitenden Gedanken zu unserem Bibeltext möchte ich mich nun also den ersten drei Versen aus Kapitel 1 zuwenden. In Vers 1 lesen wir: Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem zur Zeit des Osia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Hierzu gibt es verschiedene wichtige Beobachtungen, die uns helfen können, das ganze Buch richtig zu verstehen. Zunächst ist einmal festzuhalten, dass die Dinge, die Jesaja gesehen hat, in erster Linie eine Botschaft für Juda und Jerusalem zur damaligen Zeit sind. Es heißt hier ja, dies ist die Offenbarung, die Jesaja geschaut hat über Juda und Jerusalem. Seine Worte und Bilder sprechen also zuallererst in die damalige Situation in einer bestimmten Gegend und nicht zuerst in unsere heutige Welt oder gar in unser persönliches Leben. Aber wir können, wenn wir verstehen, was Gott dem Volk damals zu sagen hatte, segensreiche und wichtige Anwendungen für uns heute herausarbeiten. Eine weitere Eingrenzung, die Jesaja macht, ist die Nennung der Könige. Damit legt er einen bestimmten Zeitraum fest. Zur Zeit des Osia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Osia war der 10. König von Juda. Er wird als ein guter König gesehen, obwohl er an Aussatz erkrankte, weil er unerlaubt am Räucheraltar Opfer darbrachte. Auch sein Sohn Jotam, der ihm auf den Thron folgte, wird in der Bibel als guter König beurteilt. Aber Ahas, der Enkel von Osia, war ein schlechter König. Wir werden im Verlauf der nächsten Tage noch sehen, dass Jesaja sich vergeblich bemüht hat, ihn dazu zu bewegen, Gott zu vertrauen, und er sich stattdessen hilfesuchend an die Assyrer gewandt hat. Hiskia, der als letzter hier genannt wird, war wiederum in Gottes Augen ein guter König. Er war derjenige, der Gott darum gebeten hat, sein Leben zu verlängern, und Gott hat ihm seine Bitte gewährt. Im Nachhinein sehen wir seine Bitte vielleicht als Fehler an, denn in seinen letzten Lebensjahren sind viele schlechte Dinge passiert, die den Ruin des Königreiches herbeiführten. Und dennoch bleibt festzuhalten, dass er in Gottes Augen ein guter König war. Nachdem Jesaja uns nun verraten hat, wer er selbst ist und zu welcher Zeit Gott zu ihm gesprochen hat, beschreibt er im nächsten Vers, um was es nun geht. Wir lesen in Vers 2: Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Jesaja berichtet hier etwas, was Gott ihm gesagt hat, und er schreibt es so auf, als würde Gott direkt sprechen. Schauen wir uns an, was Gott sagt. Gott beginnt seine Prophetie auf majestätische Art und Weise. Es geht um das allgemeine Urteil Gottes gegen Juda. So, als würde auf der Prozessakte stehen: Gott, Herrscher des Universums, gegen Juda, sein geliebtes Volk. Und Gott fordert die ganze Welt dazu auf, in den Gerichtssaal zu kommen, um bei den Verhandlungen dabei zu sein, um zu hören, wie er seine Leute verurteilt. Gottes Gericht findet nicht in einer unbemerkten Ecke oder in der Dunkelheit statt, sondern er lädt die ganze Welt dazu ein. Gott hat es nicht nötig, sich zu verstecken, denn er ist im Recht. Die Worte hier erinnern sehr stark an die Sprache, die sich auch im 5. Buch Mose, Kapitel 32, findet. Dort steht Mose mit dem ganzen Volk kurz vor dem Einzug in das verheißene Land und er hält eine letzte bemerkenswerte Rede. Diese beginnt er mit den Worten: Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines Mundes. Als Gott das Volk Israel heraus aus Ägypten und in das verheißene Land geführt hat, hat Gott die Bedingungen festgelegt, unter denen sie das Land für sich einnehmen würden. Und als Mose dem Volk nun in seiner letzten Rede diese Bedingungen noch einmal deutlich macht, ruft er Himmel und Erde, die von Gott geschaffenen Intelligenzen, als Zeugen auf. Und nun, nach 500 Jahren, sagt Gott zu seinem Volk: Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Was für ein Urteil, was für eine tragische Feststellung. Es ist so viel Schlechtes vorgefallen, dass Gott nun so weit ist, das Volk wieder aus dem Land zu führen und sie in babylonische Gefangenschaft zu führen. Zu diesem Urteil beruft er sich auf Himmel und Erde, die geschaffenen Intelligenzen, damit sie bezeugen, dass er in seinem Urteil und seinem Handeln gerecht ist. Seine Anklage gegen die aus dem Volk Juda lautet Rebellion. Die Bedingung, unter der sie im verheißenen Land leben durften, war jedoch Gehorsam. Aber sie waren ungehorsam. Und gemäß dem alttestamentlichen Gesetz mussten rebellische Söhne gesteinigt werden. Gottes Anklage gegen sie wiegt schwer. Als Gottes Kinder haben sie in dieser Hinsicht gegen das Gesetz verstoßen. Ich lese Ihnen einmal vor, welche Anweisungen im 5. Buch Mose in Kapitel 21 für den Umgang mit einem rebellischen Sohn gegeben werden. Wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, und auch, wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe. Und du sollst so das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. So wurde nach dem alttestamentlichen Gesetz mit einem ungehorsamen Sohn umgegangen. Können Sie sich vorstellen, wie verdutzt die Leute gewesen sein müssen, die Jesu Geschichte vom verlorenen Sohn gehört haben? Eigentlich hätte der Vater seinem Sklaven befehlen müssen, den Sohn zu töten, aber stattdessen lässt er das gemästete Kalb töten. Als der Sohn zu seinem Vater nach Hause zurückkehrte, hat er seine Sünde bekannt. Doch bevor der Sohn überhaupt zu Ende gesprochen hatte, hat der Vater schon seine Arme um ihn geschlungen und ihm vergeben. Anstelle von Schlägen, die er eigentlich verdient hätte, hat der Vater ihm ein wunderbares Fest ausgerichtet. Was bedeutet das? Gott ist nicht nur gerecht, sondern auch von großer Gnade und Güte. Aber wenn ein Sohn rebelliert, dann ist das nicht einfach nur leichtfertig abzutun. Die Heilige Schrift hat dazu einiges zu sagen. Wenn wir den nächsten Vers betrachten, können wir feststellen, dass Gott seine Anklage bekräftigt. Aber er nimmt auch die Spannung aus dem Gerichtssaal heraus, indem er ein wenig Humor einstreut. Haben Sie schon einmal den Humor Gottes entdeckt, der in der Bibel immer wieder zu finden ist? Wenn wir mal in der Ewigkeit bei Gott sein werden und all die Zeit auf der Erde und die Versuchungen der Sünde hinter uns liegen und Gott mit dem Lernprogramm, das er für uns vorgesehen hatte, fertig ist, dann werden wir sicher eine gute Zeit mit ihm haben. Ich denke, dass wir viel lachen werden und manche ausgelassenen Situationen erleben werden. Schauen wir uns den nächsten Vers an, in dem Gottes Humor ein wenig durchscheint. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Dieser Vers ist in meinen Augen ein herrliches Stück Satire. Die beiden Tiere, die hier zur Illustration genannt werden, stehen nicht in dem Ruf, besonders intelligent zu sein. Ochs und Esel stehen für Sturheit und Dummheit. Vielleicht tue ich diesen Tieren ein wenig Unrecht, denn es gibt sicher auch einige Exemplare, die intelligent und klug sind. Aber egal, sie sind auf jeden Fall intelligent genug, um zu wissen, wer sie füttert. Das konnte ich übrigens einmal auf eine sehr eindrückliche Weise beobachten. Dort, wo ich einmal als Pastor tätig war, gab es direkt gegenüber der Kirche eine kleine grüne Wiese. Und jeden Morgen hat ein Mann in einer geflickten Latzhose seinen kleinen Esel auf diese Wiese gebracht, damit er dort weiden konnte. Die Kinder in der Nachbarschaft haben sich immer wieder auf den Esel gesetzt und sind auf ihm geritten. Auch ich selbst habe es ein paar Mal getan. Aber der Esel hatte keinerlei Interesse an uns. Egal wer auf ihm saß, er hat uns keinerlei Beachtung geschenkt. Aber wenn abends der Eigentümer kam, auch wenn er noch ein gutes Stück weg war, hat der Esel seine Ohren gespitzt und ist zum Zaun gelaufen. Er erkannte seinen Besitzer von Weitem. Er wusste, dass dieser Mann ihm Futter geben würde. Im Gegensatz zu dem Esel haben viele Menschen heute nicht genügend Intelligenz, um zu begreifen, dass Gott es ist, der für all ihre Bedürfnisse sorgt. Sie merken nicht, dass Gott es ist, der ihnen alles gibt, was sie zum Leben brauchen. Sie bemerken vielleicht nicht einmal seine Existenz. Was für eine traurige Sache für unsere heutige, hochentwickelte Generation, die Gott nicht mehr zu brauchen scheint. Ich möchte Ihnen gern noch die Geschichte von einem kleinen Jungen erzählen. Er war zum ersten Mal zum Essen bei den Nachbarn eingeladen. Er war etwas aufgeregt, als er am Nachbarhaus klingelte und freundlich begrüßt wurde. Wie gesagt, es war das erste Mal, dass er alleine woanders eingeladen war. Als sich alle zu Tisch setzten, hat er aus Gewohnheit seinen Kopf zum Gebet gebeugt. Aber in dieser Familie wurde vor den Mahlzeiten nicht gebetet, sondern man hat einfach angefangen, die Schüsseln herumzureichen. Weil er nichts verpassen wollte, hat er seine Augen geöffnet und sich umgesehen. Er war ein bisschen verlegen, aber dann hat er doch die Frage in die Runde geworfen: Bedanken Sie sich nicht bei Gott für das Essen? Jetzt waren die Gastgeber ein wenig verlegen und sie gaben zu, dass sie nie vor dem Essen beteten. Der kleine Junge dachte einen kurzen Moment nach und platzte dann heraus: Sie sind genauso wie mein Hund, der fängt auch immer sofort an zu essen. Tja, in unserer Welt heute leben viele Menschen, die sich so verhalten. Viele Menschen leben gerade so wie die Tiere. Gott sagt zu ihnen: Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Wir sind heute der Meinung, dass sich der Mensch von den Tieren unterscheidet, aber meiner Meinung nach ist dies nicht unbedingt der Fall. Der Mensch verhält sich oft wie ein Tier. Der Mensch ist ziemlich tief gesunken. Dies wird auch in den nächsten Versen des ersten Kapitels im Jesaja-Buch deutlich, mit denen wir uns in der nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel beschäftigen werden. Gott ist mit seiner Anklage gegenüber seinem Volk noch nicht fertig. Er wirft ihnen noch weitere Dinge vor. Aber er macht ihnen auch ein großartiges Angebot, wie am Ende des Kapitels deutlich wird. Liebe Hörer, ich hoffe, dass Ihnen die drei ersten kurzen Verse aus dem Jesaja-Buch einen guten Einstieg vermitteln konnten. Gott wird als Richter vorgestellt, der sein Volk im Blick hat und sich für sein Volk interessiert. Auch wenn es zunächst nur um Anklagen ging, hat Gott doch für sein Volk eine großartige Lösung bereit, wie die Anklagen aufgehoben werden können. Diese Lösung gilt auch für uns heute. Und auch wir dürfen sicher sein, dass wir Gott nicht egal sind. Mit dieser guten Nachricht verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen Gottes Segen.